Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit war Nessa Holdisch. Sie ist Geschäftsführerin vom Freunde helfen Konvoi. Und wir zwei sprechen hier im Lager von Georg C. in Husum miteinander. Denn du, Vanessa, und viele andere leisten seit vielen Jahren Großes für andere, für Menschen, die es wirklich nötig haben. Und wer uns zuschaut, sieht im Hintergrund, was hier alles steht. Das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was ihr Woche, nicht Woche für Woche, aber Monat für Monat in eure vier Zielländer in den Osten Europas, primär in die Ukraine schickt. Und das machst du ehrenamtlich, das macht ihr ehrenamtlich. Du warst auch schon 10-mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine vor Ort, hast dir das Leid der Menschen dort angeschaut und auch die Dankbarkeit erfahren. Und wir wollen dich heute mal kennenlernen und ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, mit diesem Format auch euer tolles Projekt unterstützen zu dürfen. Schönen guten Morgen, liebe Vanessa.
Einen schönen guten Morgen, lieber Tore. Schön, dass du heute bei uns bist und danke, dass wir unsere Arbeit, unser Herzensprojekt vorstellen dürfen.
Ich habe jetzt hier nur ein bisschen was gesehen, was hier noch liegt. Du hast gerade gesagt, Mensch, vor ein paar Tagen war der letzte 40-Tonner hier. Das meiste ist schon wieder auf dem Weg oder ist wahrscheinlich schon vor Ort wieder. Aber was sehen wir hier alles so im Hintergrund? Was sind Güter, die regelmäßig in die Ukraine, in eure vier Zielländer in den Osten gehen?
Ganz genau. Das sind vorrangig medizinische Sachen, wie beispielsweise Verbandsmaterial, Medikamente, Rollstühle, Rollatoren, Krücken, Krankenhausbetten, alles aus dem Spektrum, aber auch langhaltende Lebensmittel, aktuell aus dem Anlass Diesel- und Stromgeneratoren, Krankenwagen, Löschfahrzeuge, Wiederaufbaumaterial, alles, was drüben bedarfsgerecht benötigt wird.
Was hier möglicherweise aussortiert wird, was hier nicht mehr gebraucht wird, was hier falsch bestellt wurde, das wird bei euch abgegeben und ihr sorgt dafür mit eurer logistischen Erfahrung auch, dass es in dem Fall in die Ukraine geht an die Menschen, die es wirklich benötigen, richtig?
Vollkommen richtig. Wir garantieren für Hilfe, die ankommt, weil wir sie persönlich überführen.
Gerade in die Ukraine, kann ich mir vorstellen, ist das, ich war selber noch nicht vor Ort, du schon 10-mal, ist das sicherlich auch immer ein Angang, richtig?
Ja, ich werde oft gefragt, hast du denn keine Angst? Und dann antworte ich darauf, nein, ich habe keine Angst, sonst würde ich es wahrscheinlich nicht tun. Aber ich habe Respekt davor, denn es ist ein Land, in dem aktiv Krieg stattfindet und es gibt keine vollkommene Sicherheit.
Ja, ich meine, die hast du sicherlich nirgends, aber gerade nicht in einem Land, das aktiv angegriffen wird, in dem seit 3 Jahren Krieg herrscht. Also Hut ab, hätte ich einen auf. Ganz toll, dass ihr das macht. Und bevor wir da weiter in die Tiefe einsteigen, wer bist du denn eigentlich, liebe Vanessa? Ich habe schon im Vorgespräch erfahren, du bist neu Nordfriesin, auch nach 10 Jahren noch, aber du kommst eigentlich aus NRW, bist dann hier hochgezogen. Warum? Was hat dich hier in den hohen Norden getrieben?
Ganz genau. Ich bin hochgekommen aus NRW, weil ich unbedingt mehr Zeit mit meiner Familie verbringen wollte. Ich persönlich bin Einzelkind, habe aber ganz viel Familie hier oben. Das war der Entschluss, den ich nie bereut habe.
Offensichtlich, sonst wärst du wahrscheinlich nicht mehr hier. Du bist immer noch hier, wie schön. Und was machst du hier beruflich? Weil das, was du hier machst, was auch ganz viel von deinem Tag, von deiner Woche, von deinem Leben einnimmt, ist ein Ehrenamt. Das möchte ich immer wieder betonen. Damit verdienst du kein Geld. Damit tust du was Gutes. Was machst du hier beruflich?
Ich bin Träger für das Freiwillige Soziale Jahr. Das heißt, ich betreue junge Menschen aus der ganzen Welt, die hier bei uns in Schleswig-Holstein ein FSJ machen. Und das erfüllt mich mit ganz viel Freude und daraus nehme ich ganz viel mit.
Das machst du in einer Selbstständigkeit, das heißt, du kannst dir deinen Tag mehr oder weniger frei einteilen und auch situationsgerecht, wie beispielsweise heute Vormittag mal sagen, jo Tore, da habe ich Zeit oder jetzt bin ich mal 2 Wochen im Kriegsgebiet.
Ganz genau und das ist für mich riesengroßer Luxus, das ist keine Selbstverständlichkeit, aber dadurch, dass ich das Empfinden habe, dass wir hier sehr privilegiert leben dürfen, möchte ich gerne etwas zurückgeben und deswegen ist Zeit für mich ein ganz wichtiger Faktor und Zeit gebe ich auch gerne zurück, um etwas zu bewirken.
Inwiefern stellst du das durch deine Reisen in eure 4 Zielländer, das sind Rumänien, Moldau, die Ukraine und
Bulgarien.
Bulgarien. Inwiefern stellst du es vor Ort fest, wie privilegiert wir in Deutschland an dich leben dürfen?
Oh, das merkt man schon am kleinsten. Meine Reise begann 2017, da war ich das erste Mal in Moldau. Und dort durfte ich wahrnehmen, wie heranwachsende junge Männer auf mich zugekrochen kamen, weil es vor Ort keine Krücken und Rollatoren gab. Das war für mich maximal erschütternd. Und aus den Beobachtungen resultierend habe ich dann mein Engagement begonnen. Und man sieht den Unterschied am kleinsten. Gerade wenn ich aus der Ukraine zurückkehre, ist für mich nichts mehr selbstverständlich. Weder, dass Strom kommt, wenn ich auf den Schalter drücke, noch dass ich nachts ohne Luftalarm durchschlafen darf.
Was ein Privileg, in Imstedt abends liegen zu dürfen. Ja. Ohne Angst haben zu müssen, ich kann nicht mehr aufwachen am nächsten Tag.
Ganz genau so ist das. Es erdet enorm, es macht demütig, aber auch unheimlich dankbar. Aber es führt auch dazu, dass man ganz viel Empathie mit den Menschen vor Ort hat und einfach sagt, wir müssen uns solidarisieren. Wir können zwar diesen Krieg nicht beenden, aber uns kann keiner verbieten zu helfen.
Wir wollen in diesem Format auch primär auf das Zielland Ukraine eingehen, weil seit Kriegsausbruch vor 3 Jahren hat sich natürlich eure Arbeit, euer Ehrenamt maximal verändert. Mhm. Und auch die Relevanz hat sich natürlich verändert. Die Dringlichkeit hat sich natürlich auch vor Ort verändert. Nimm uns doch mal bitte mit, 3 Jahre zurück, Kriegsausbruch, was hat sich bei euch, was hat sich beim Freunde-Helfen-Konvoi verändert?
Naja, vor dem Kriegsbeginn kannte man uns nur in unseren Service-Clubs, darüber hinaus überhaupt nicht. Und als wir uns entschlossen haben, Freunde helfen Freunden, jetzt erst recht, wussten wir, dass wir aus dem Schatten sozusagen ins Licht treten mussten, uns bekannt machen mussten. Und es kam eine Welle der Solidarität, die über uns hereinrollte, mit der wir niemals gerechnet hätten. Du musst dir vorstellen, eine Überführung in die Ukraine, ein Transport, kostet uns 2.500. Die mussten wir immer erst zusammenkriegen. Und nach einer Woche Krieg hatten wir schon 1 Million Spendengelder auf dem Konto. Das war für uns absolut überwältigend. Aber parallel natürlich wuchs auch die Herausforderung, den Bedarf zu überführen. Wir haben teilweise am Anfang bis zu 300 Anrufe pro Tag bekommen. Und das ist natürlich, ja, das war schon ganz schön fordernd.
Und schön zugleich zu sehen, wie hoch ist diese Sympathie, diese Solidarität mit den Menschen vor Ort. 1 Million Euro auf dem Konto, in dieser Verantwortung zu stehen. Was macht man mit diesem Geld? Was kauft ihr von diesem Geld?
Genau, wir bekommen immer Requests aus den Herkunftsländern, aus den Zielländern.
Anfragen?
Anfragen, genau, richtig. Und wir versuchen natürlich, das zu eruieren. Immer erst über Spende. Wenn das nicht möglich ist, nehmen wir Spendengeld in die Hand und kaufen das. Und ich weiß noch, es war Woche 3, da bekamen wir die Anfrage, ob wir 5.000 Leichensäcke überführen könnten, sofort. Und das war der erste Punkt, wo wir gesagt haben, wir gucken jetzt nicht, wo wir die gespendet bekommen. Die werden jetzt rübergeschickt.
Und dann fahren dort LKWs hin. 40 Tonner. Riesenschiffe, die mit Hilfsgütern, mit Spendengütern beladen über die Grenzen fahren, die ins Kriegsgebiet fahren, die in die Ukraine fahren. Und da bist du auch ab und an schon dabei gewesen.
Ja, tatsächlich durfte ich schon 10-mal vor Ort sein und mir einen Eindruck machen. Das war natürlich sehr intensiv. Ich habe unterschiedliche ambivalente Eindrücke erhalten. Das heißt, sehr kontrastreich. Mich hat beeindruckt, unbreakable. Die Menschen sind dort einfach unzerbrechlich.
Gerüstet, die sind
Die sind zäh, die haben einen ganz starken Willen, nicht aufzugeben. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber auch die Bereitschaft, dann wirklich zu kämpfen. Das war eine Mentalität, die musste ich erst verstehen, dass Eltern gesagt haben, und natürlich kämpfen unsere Kinder, es muss uns ja jemand verteidigen. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Auf der anderen Seite natürlich das große Extrem, das Leid, die Verzweiflung, tatsächlich mit Menschen gesprochen zu haben, die im Krieg Gliedmaße verloren haben, die ihre Kinder verloren haben, auf dem Friedhof zu sein und jedes Mal zu zählen, wie viele neue Gräber dazugekommen sind seit Kriegsbeginn. Und dann wieder sehr kontrastreich die Dankbarkeit, die Wärme der Menschen, die einfach sagen, ihr müsstet uns nicht helfen und trotzdem tut ihr das. Ihr seid hier, ihr seid an unserer Seite und das hilft uns, nicht aufzugeben. Das stärkt unsere Moral. Also es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Eindrücke.
Erzähl uns doch mal bitte genau für diejenigen, die nicht wissen, was der Freunde-Helfen-Konvoi ist. Was ist dieser genau? Wie viele seid ihr? Wo seid ihr überall aktiv?
Genau, der Freunde-Helfen-Konvoi besteht aus Mitgliedern vom Roundtable, Ladies Circle, Old Table und Agora Club Tangent sowie Freunden. Einfach Leuten, die Lust haben mitzuhelfen, und dazu ist jeder gerne aufgerufen. Wir sind bundesweit aktiv Und genau in Zahlen kann man das gar nicht sagen, weil wer ist ein Helfer? Der eine Krücke spendet oder der regelmäßig die LKWs belädt?
Ja, beide.
Ja, genau. Deswegen, wir sind unzählig viele und freuen uns über noch mehr Unterstützung.
Ihr seid deutschlandweit aktiv.
Ja.
Dich nimmt man vorrangig natürlich hier in Husum, in Nordfriesland wahr. Erzähl doch mal bitte, wie könnt ihr das logistisch hier vor Ort in Nordfriesland stemmen?
Ja. Es würde alles nicht funktionieren, wenn wir kein Lager hätten. Und da sind wir Jan-Fiete Dehn von Georg C. sehr, sehr dankbar, der uns hier die Möglichkeit bietet, rund um die Uhr, dass Spenden abgegeben werden, dass sie hier zwischengelagert werden können, bis der nächste 40-Tonner kommt. Und wir dürfen hier, ja, Hubwagen benutzen, wir dürfen hier Gabelstapler benutzen, wir kriegen auch manchmal Fahrzeuge gestellt, um Sachen abzuholen, und das ist einfach eine ganz, ganz großartige Leistung, denn damit steht und fällt das, wie aktiv wir sein können.
Ja, wir haben uns heute Vormittag hier getroffen, du hast mir die Lager schon mal gezeigt und du wirst ja hier begrüßt wie eine Kollegin, also man merkt ja, du gehst hier ein und aus, mehr oder weniger, und was hier alleine steht und gelagert werden darf, großartig, und die 40 Tonner, die fahren auch hier vor und werden hier vor Ort auf dem Firmengelände beladen.
Genau. Das hat sich schon ziemlich eingespielt. Es sind immer ganz viele Helfer vor Ort, sobald ich den Termin mitteile, wann der LKW kommt. Und dann sind wir eine große Gruppe, bunte Mischung, und es macht ganz viel Freude.
Wer sind diese Menschen, die auch diese LKWs fahren?
Das kommt ganz drauf an. In unsere vier Zielländer fahren meistens ja Freiwillige, selbstverständlich Freiwillige. Entweder Leute, die ihren Jahresurlaub dafür nehmen, ihre Freizeit, Rentner, jeder, der Lust hat, sich zu engagieren und die Sinnhaftigkeit dahinter empfindet. Und auch das alles ehrenamtlich.
Wenn ich mir das anhöre, mir das anschaue und auch helfen möchte, welche Möglichkeiten habe ich zu unterstützen? Wie habe ich die Möglichkeit, auch ein Freund zu sein?
Das hast du sehr schön gesagt. Setzt euch mit uns in Kontakt und dann können wir Möglichkeiten vorschlagen. Wie gesagt, egal ob es jemand ist, der sagt, ich habe einen großen Führerschein, ich kann fahren, oder jemand sagt, ich habe Zeit, ich kann mit dir im Lager Krücken sortieren, oder das Netzwerk nutzt, sagt, ich frage mal, ob mein Zahnarzt was auszurangieren hat. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, bis hin natürlich, worüber wir uns immer freuen, der Geldspende, damit wir das Ganze natürlich auch erst auf den Weg bringen können.
Wir hatten im Vorwege gesagt, beziehungsweise du hast mir erzählt, du hast einen Anruf erhalten aus einem Krankenhaus, die 400, waren es 400?
Ja.
400 Betten mehr oder weniger übrig hatten, die erneuert werden sollten, die waren gerade mal 7 Jahre alt.
Genau.
Und du erhielst den Anruf, Mensch, Vanessa, könnt ihr mit diesen Betten was anfangen?
Richtig. Ja, das ist natürlich für beide Seiten eine Win-Win-Situation, weil die Betten müssen nicht entsorgt werden. Sie sind ja noch funktional, und in unseren Zielländern freut man sich wahnsinnig darüber. Ich war einmal 2023 im einzigen Hospiz Moldaus, und dort lagen Menschen wirklich auf zusammengebrochenen Betten, teils auf dem Boden, weil noch nicht mal Geld für die Reparatur, für Werkzeug da war. Und wenn man sowas wirklich sieht, dann macht es etwas mit einem, und dann ist ein Krankenhausbett auf einmal nicht nur ein Krankenhausbett, sondern es gibt Würde wieder.
Und diese Krankenhäuser, die Institutionen, die auf euch zukommen, wie werden die auf euch aufmerksam?
Genau, am Anfang haben wir ganz viel überall angefragt, und inzwischen ist es so, wer einmal gespendet hat, erinnert sich an uns und spendet auch wieder. Und das ist natürlich eine große Bereicherung für uns.
Im Gegensatz zu großartigen anderen Spendenaktionen ist das ja bei euch das Besondere, dass ihr selber hinfahrt.
Ja.
Und alle, die spenden, die haben die Gewissheit, okay, es kommt auch vor Ort an. Weil wenn ich anonym spende, dann weiß ich ja nicht, was passiert mit meinem Geld in andere Institutionen. Nicht alle, aber bei einigen. Das ist ja häufig auch ein Grund zu sagen, nein, ich spende nicht, weil wer weiß, was mit der Kohle passiert. Das ist bei euch ja definitiv anders. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum die Hilfsbereitschaft in Sachen Freunde helfen, Konvoi, so groß ist.
Ganz genau. Also das ist auch unser Anspruch an uns selbst, dass wir nachweisen, dass die Sachen ankommen. Das heißt, wir dokumentieren mit Fotos, mit Videos, und jeder kann sich sicher sein, jeder gespendete Cent kommt drüben an. Denn selbst unsere Fahrer zahlen unterwegs ihre Verpflegung, ihre Unterkunft vor Ort selber. Das wird nicht von den Spendengeldern finanziert, und das ist uns ganz, ganz wichtig.
Jetzt mal provokant gefragt, warum machen das diese Menschen?
Weil wir die Sinnhaftigkeit dahinter sehen. Das heißt, wir leben in einem Land, in dem es viel abzugeben gibt, was in den Zielländern einfach nicht vorhanden ist. Das ist sehr nachhaltig, und viele Menschen fragen auch, warum denn diese 4 Zielländer ausgerechnet? Es gibt doch so viel Not auf der Welt. Und dann können wir sagen, ja, aber da können wir nicht hin. Wir können nicht auf die ganze Welt, aber wir können in diese Länder fahren und dort den Unterschied machen. Und woanders können andere Menschen helfen.
Dann nimm uns doch mal bitte zumindest rhetorisch mit, wie so eine Überfahrt mit diesen Hilfsgütern in die Ukraine aussieht. Es geht hier los. beispielsweise in Husum im Lager, das Lager ist voll. Nein, wir gehen noch einen Schritt vorher. Was muss passieren, damit ein 40-Tonner voll gemacht wird? Step by step.
Genau, das heißt, im Vorfeld nehmen wir allerhand Spenden an und haben
man
immer...
Kann einfach hierher kommen, abgeben, nicht was man möchte, sondern was auch hilft wirklich, was sinnvoll ist. Keine Kleidung beispielsweise benötigt ihr nicht.
Genau.
Ihr habt den Fokus auf was anderes gelegt, aber man kann hier wirklich einfach hinfahren und die Sachen abstellen.
Ganz genau so ist das. Wir holen natürlich auch ab, wenn es größere Mengen gibt, Paletten beispielsweise, und haben immer im Blick, wie viel vor Ort ist. Und dann bestellen wir, wenn wir wissen, es sind genug Palettenplätze voll, den 40-Tonner, der dann kommt. Es wird gemeinsam aufgeladen und er macht sich dann auf seinen Weg. Beispielsweise haben wir ja auch schon, habe ich dir erzählt, Krankenwagen und Löschfahrzeuge überführt. Das ging dann auch in Husum los. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, ein Löschfahrzeug fährt nur 80 Stundenkilometer. Kann sich vielleicht vorstellen, wie lange wir unterwegs sind. Herausfordernd ist, egal ob LKW oder aber auch die Fahrzeuge, immer die Grenze, die polnisch-ukrainische Grenze. Das ist immer ein bisschen Abenteuer, da wissen wir nie, was uns erwartet. Wir hoffen natürlich aufgrund unserer humanitären Hilfe, dass wir schneller durchkommen, aber de facto müssen wir jedes Mal neu auspendeln, wie die Lage ist.
Wie ist denn die Situation an der polnisch-ukrainischen Grenze? Mir ist die nicht bekannt.
Okay, also würden wir jetzt privat fahren, müssten wir uns teilweise auf mehrere Tage in der Lane einstellen. Das ist immer sehr langwierig, aber aufgrund unserer humanitären Hilfe versuchen wir möglichst immer bis vor den Schlagbaum zu fahren, durchgelassen zu werden. Und dann geht das Prozedere natürlich mit den Papieren und den Stempeln und allem Möglichen los. Und entweder wir dürfen direkt durch den Schlagbaum oder aber wir werden aufgefordert, uns hinten anzustellen.
Auch schon vorgekommen.
Auch schon vorgekommen. Dann stellen wir uns aber natürlich nicht hinten an, sondern stellen uns an das Ende der Gefahrgut-LKWs, weil die am schnellsten abgefertigt werden.
Warum dauert das da so ewig an der Grenze?
Ja, man wird besonders kontrolliert natürlich aufgrund der aktuellen Situation. Da muss ganz sensibel drauf geachtet werden, wer reist ein, mit was wird eingereist. Und es ist immer wieder fordernd. Die längsten Fahrer standen mal 8 Tage mit dem LKW an der Grenze. Das tat mir maximal leid, weil man darf sich vorstellen, wie ist es an der Grenze? Eine Toilette für Tausende von Leuten und da möchte man lieber nicht drauf. Nicht alle haben Standheizung. Es ist keine wünschenswerte Situation. Und deshalb würdigen wir umso mehr, dass es immer noch Freiwillige gibt, die sagen, das Wagnis gehen wir ein. Und wir freuen uns auch ungemein, wenn wir vor der Grenze Hilfsorganisationen aus anderen Ländern antreffen.
Deswegen finde ich es auch so toll, dass wir mal darüber sprechen können, was hier auch vor Ort alles passiert und was die Menschen in Deutschland auch tun für andere, denen es bewusst ist, wie gut es uns hier geht und die bewusst Gutes tun möchten für andere. Deswegen tu Gutes und sprich drüber. Deswegen schön, dass wir das machen können.
Dankeschön.
Du hast mir im Vorwege eine Zahl genannt, die ich unglaublich finde. Seit Kriegsbeginn haben wir schon über 580 Konvois mit über 5.500 Tonnen Spendenvolumen überführt. Reicht das?
Nein. Es ist enorm, was geleistet wurde und wir danken jedem einzelnen Spender für jedes einzelne Teil, das dazu beigetragen hat, die Lebenssituation der Menschen und das Leid zu lindern. Aber es ist nicht genug. Es ist ein Marathon, haben wir am Anfang gesagt, weil wir wissen nicht, wann er endet. Und selbst wenn der Krieg hoffentlich einmal bald endet, dann geht es an den Wiederaufbau. Und wir werden diesen Marathon laufen. Mit der Hilfe vieler ist das nur möglich. Aber uns ist bewusst, ein langer Weg liegt noch vor uns. Und was mich persönlich auch enorm begeistert hat, ist die Unterstützung hier vor Ort aus der Region. Also als der Krieg begann, haben beispielsweise Schulen für uns angefangen zu backen und jeden Dienstag durfte ich vorbeikommen und das Geld der Schüler abholen, was verkauft wurde. Oder aber eine Schule auf der Insel Sylt hat für uns an einem Vormittag einen Sponsorenlauf gemacht und 33.000 Euro erlaufen. Das war auch Wahnsinn. Ich erinnere mich, ich war noch einmal im Lager und sortierte hier Rollstühle und Krücken und dann kam eine Frau auf mich zu, ganz bescheiden, gab mir einen Umschlag, sagte, ich habe leider nicht so viel, aber ich möchte Ihnen das bitte gerne geben. Und ich guckte in den Umschlag und sah 5.000 Euro in diesem Umschlag. Ich guckte die Frau an und sagte, ich kenne sie nicht und wir haben Corona, aber das ist mir total egal, ich muss sie jetzt in den Arm nehmen. Und das sind alles so Geschichten, die sich gehäuft haben und wo wir ganz stark aus der Region auch Unterstützung erfahren durften.
Auch sicherlich von einigen Firmen hier aus der Region. Kannst du da berichten?
Genau.
Ohne Firmennamen jetzt nennen zu wollen.
Ja.
Nicht aus irgendwelchen Gründen des Brandings hier, des Product Placements. Aber nichtsdestotrotz hat leider dieses Thema auch eine politische Brisanz. Und ich weiß nicht, ob alle Firmen das veröffentlicht haben möchten, wenn ihre Namen hier jetzt fallen.
Nee, das machen wir hier auch nicht. Aber es kamen in den ersten Monaten jede Woche Firmen, die Lebensmittel gebracht haben, palettenweise, die langanhaltend waren. Das war eine wahre Freude einfach. Dann auch zu sehen, wie sie teilweise auch direkt an Frontgebieten von Zivilisten erhalten wurden. Das war maximal befriedigend.
Kannst du uns so ein bisschen, du warst schon 10-mal in der Ukraine, ein bisschen die Situation vor Ort schildern? Wie ist da der Alltag? Wie ist da das Leben?
Ja, es mag befremdend klingen, aber die Menschen versuchen natürlich, ihren Alltag aufrechtzuerhalten, weiterzumachen, zur Arbeit zu gehen.
Wir müssen da auch einmal differenzieren. Die Ukraine ist riesengroß.
Ja.
Und du bist hauptsächlich im Westen der Ukraine, wo nicht aktives Kriegsgebiet ist. Die ganze Ukraine ist im Krieg, ja, aber das Hauptkriegsgeschehen ist im Osten und im Süden der Ukraine. Nichtsdestotrotz, das Land befindet sich im Krieg und ist sowieso kein reiches Land.
Genau, wir halten uns meistens in der Westukraine auf, häufig in Lviv. Lviv wurde am letzten Wochenende so schlimm wie noch nie seit Kriegsbeginn beschossen. Es war eine ganz furchtbare Nacht voller Drohnen und Raketen. Ansonsten hast du vollkommen recht, konzentriert sich das eher auf andere Bereiche. Aber natürlich ist es auch im Westen der Ukraine spürbar. Das heißt, überall sind Sandsäcke, es sind Checkpoints. Man sieht viele Menschen mit verlorenen Gliedmaßen. Jeder hat jemanden, den er verloren hat, egal ob es der Nachbar, der Bruder, der Freund, der Cousin war, der schon gefallen ist. Und was viele nicht wissen, natürlich kämpfen auch Frauen im Krieg dort ganz aktiv. Und ja, die Menschen probieren einfach, die Hoffnung nicht zu verlieren, was sehr, sehr schwierig ist, weil nach 3,5 Jahren es einfach absolut zehrend ist. Du weißt nie, ob du morgen noch da bist. Du lebst in der Ungewissheit, wann kommt der Strom wieder? Wie geht es meinem Mann, der gerade kämpft? Und das geht natürlich total an die mentale Verfassung, ne?
Und wenn du denn dir die Tageszeitung anschaust, die Nachrichten anschaust und Menschen aus Deutschland hörst, die sich über das Leben hier beklagen, über Situationen, die hier sind, wie denkst du darüber?
Wenn ich frisch von der Reise zurückkomme, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt es mir schwer, das hinzunehmen. Selbstverständlich hat jedes Problem seine Daseinsberechtigung, so ist es nicht. Und wir dürfen nicht immer alles am Schlimmsten messen, ganz klar. Aber es ist dann schon besonders offensichtlich, mit welch unterschiedlichen Problemen wir uns beschäftigen oder was wir als Problem bezeichnen.
Soll jetzt nicht politisch werden, aber wenn wir schon diesen politischen Aufschlag haben. Daniel Günther ist Schirmherr dieser ganzen Veranstaltung. Du bist mit Daniel öfter auch mal im Austausch. Er war auch schon vor Ort bei einer Beladung eines 40-Tonners. Wie denkt er über diese ganze Situation? Was würdest du sagen?
Ja, also Daniel ist da ganz klar in seinen Gedanken, dass es großes Unrecht ist, was den Menschen in der Ukraine dort passiert und widerfährt und dass man das unbedingt unterstützen muss, dass die Ukraine sich hält, dass sie sich verteidigen kann. Denn diese Menschen halten auch ihren Rücken für uns hin. Das muss man einfach bedenken. Und die Ukraine ist nicht weit entfernt. Wenn ich zurückfahre aus der Ukraine mit dem Begleitfahrzeug, dann bin ich in 13 Stunden wieder in Nordfriesland.
Das ist wirklich nicht lang. Wenn du Pech hast, dauert es so lange von Husum nach München.
Genau, damit man das mal als Vergleich sieht, genau.
Wichtig.
Ja.
Nicht zu denken, das ist ja so weit weg, das kann uns nicht passieren, das ist so weit weg. Nein, ist es nicht.
Richtig. Und uns trennt eigentlich nur Polen von der Ukraine. Und wenn ich sehe, dass in Polen dann schon Krankenhäuser 4 Etagen in die Erde zur Vorbereitung gebaut werden, dann macht es es auf einmal ganz nah.
Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Was hast du an deiner Persönlichkeit möglicherweise auch verändert, seitdem du das machen darfst, was du in deinem Ehrenamt ausführst?
Ich würde sagen, ich bin noch dankbarer geworden für das Leben, das wir hier führen dürfen, dass wirklich Kleinigkeiten nicht mehr selbstverständlich sind und dass man ja einfach merkt, wie gut man es hat. Ich erwähnte das Wort privilegiert, wir leben. Ich bin dankbar dafür, dass ich beispielsweise das Gefühl von Hunger nicht kenne, das Gefühl von Lebensgefahr nicht kenne unmittelbar. Und das allein sollte eigentlich schon zum Nachdenken anreichen, wie du vorhin sagtest, wie gehe ich mit meinen eigenen Problemen um oder wie stufe ich sie vielleicht dann auch ein?
Und wir kennen es ja alle, wenn wir mal irgendwo im Urlaub gewesen sind, auch in wärmeren Ländern, in tropischeren Ländern. Man ist immer sehr gerne da, aber man ist auch sehr, sehr gerne wieder zu Hause, weil man merkt, Mensch, uns geht es hier ja wirklich toll, infrastrukturell, medizinisch. Das ganze Leben, die Lebenshaltung ist hier so toll. Ich mag mir nicht vorstellen, mit welchen Gedanken man zurückkommt, wenn man in einem Kriegsgebiet wie der Ukraine war und dieses Leid vor Ort erfährt. Also
es dauert dann immer schon wirklich 1, 2, 3 Tage, bis man auch wirklich wieder hier mit dem Kopf angekommen ist, weil es einfach nachwirkt, ganz klar.
Was ist dein Wunsch an die Menschen, die uns jetzt zuhören, die uns jetzt zusehen in diesem Podcast?
Mein Wunsch wäre es, dass sie nicht müde werden, zu unterstützen. Es gibt zahlreiche Wege, wie ich bereits erwähnt habe. Bleibt sensibel dafür und habt Durchhaltevermögen. Lauft diesen Marathon mit uns und habt Empathie und habt Mitgefühl für die Menschen, die wirklich sich nicht an das Leid gewöhnen können, das ihnen seit so langer Zeit widerfährt.
Heißt, wenn ich keine Kompressen, keine Krücken, keine Betten, keine Rollstühle zu Hause habe, habe ich aber jemanden, der sowas, kenne ich jemanden, der sowas hat. Ein Arzt, ein Krankenhaus, der Zahnarzt, die Diako. Ich habe Ansprechpartner, die kann ich fragen. Die
unbedingt.
Kann ich einbinden, aber ich kann auch meinen Körper zur Verfügung stellen, um selber mit anzupacken, zu helfen. Das muss verladen werden, das muss reingebracht werden. Also viele Möglichkeiten, dieses Projekt, diesen Marathon zu unterstützen.
Auf jeden Fall. Wir freuen uns wirklich, denn nur mit ganz vielen können wir das schaffen.
Dann bedanke ich mich für diese Einblicke in eure Arbeit, in euer Ehrenamt und die Einblicke vor Ort in der Ukraine. Und ich muss gestehen, medial ist dieses Thema präsent, ja, aber nicht mehr so wie vor 3 Jahren. Aber das ändert nichts an der Situation vor Ort, nichts an der Situation der Menschen vor Ort. Deswegen toll, dass wir darüber sprechen konnten und darauf aufmerksam machen konnten, was dort vor Ort noch los ist. Vielen Dank für eure Hilfe.
Vielen Dank für eure Möglichkeit. Danke, lieber Tore.